Egal ob Mannheim, München oder Karlsruhe, das Stadtbild in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Muslime sind in großer Zahl hinzugekommen. Diese Muslime trafen in den vergangenen Jahren aber immer wieder auf Widerstand. Der Verein Pax Europa hat in den Innenstädten islamkritische Veranstaltungen abgehalten. Das bekannteste Gesicht der Gruppe ist Michael Stürzenberger. Er wurde 2024 bei einem Terroranschlag von einem Afghanen schwer verletzt. Doch Stürzenberger ist nicht allein. Seine Mitstreiter gehen weiter auf Marktplätze. Seit 2022 ist auch Irfan Pezi dabei. Er war Ende August in Nürnberg und wir haben einen kleinen Zusammenschnitt davon erstellt.
Okay, passt.
Warten Sie mal kurz.
Weiter, deine Zeit ist vorbei.
Ihre Frage war doch, ob die Juden in Medina abgeschlachtet wurden, richtig? Ja. Und vor wie viel? Ich kann nicht bestätigen, ob das stimmt oder nicht.
Dann aber hast du überhaupt keine Ahnung. Hast du die Sira von Mohammed gelesen?
Ich bin Muslima.
Trotzdem kannst du die Sira nicht gelesen haben.
Was passiert denn mit Palästinensern in Palästina heutzutage? Oh. Ja. Antworten Sie darauf.
Israel führt einen Antiterrorkampf gegen die terroristische Hamas. Hamas versteckt sich hinter Zivilisten. Das passiert im sogenannten nicht existenten Palästina.
Lassen Sie mich mal aussprechen.
Die NATO ist eine Terrororganisation.
Terror.
Ja.
Wirklich.
Es gibt auch im Christentum auch Gräueltaten. Die Indianer.
Bleiben wir bei Mohammed und Medina.
Du bist eine serbische Frau.
Du bist eine Schande für Serbien. Die Serben, die Zuschauer schämen sich für dich.
Wir geboren, ja, aber sie sind unverschämt.
Wirklich.
Was?
Warten Sie mal kurz.
Das ist eine Terrororganisation.
Alles klar, gut, passt.
Erst einmal siezen Sie mich, weil Sie kennen mich nicht, also siezen Sie mich.
Du bist jünger als ich sieze dich nicht.
Sie siezen mich trotzdem.
Ich sieze dich nicht und erst recht nicht auf deinen Befehl.
Ich bin erwachsen, ich bin über 18. Sie haben mich zu siezen. Sie haben mich zu siezen.
Geh mich anzeigen, weil ich dich nicht gesiezt habe, ich werde dich nicht siezen. Weiter.
Ich bin in Deutschland gesetzlich gesehen erwachsen und Sie müssen mich siezen, weil Sie kennen
mich. Muss ich gar nichts. Ich muss gar nichts.
Okay, dann sieze ich Sie auch nicht. So,
Musst du doch nicht.
Ja, okay, du hörst mir jetzt zu.
Jetzt hat sie mich aber wirklich, jetzt hast du meine Gefühle verletzt.
Oh mein Gott, das tut mir so leid.
Es geht also hoch her, wenn Irfan Pezi in die Stadt kommt. Diese Auftritte filmt er dann und lädt sie auf unterschiedliche soziale Medien hoch. Gestern wurde ein YouTube-Kanal von ihm gelöscht. Der Kanal hatte über 20.000 Abonnenten und ist jetzt vom Netz. Darüber wollen wir mehr erfahren und begrüßen Irfan Pezi. Schönen guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Wer Sie heute auf YouTube sucht, der findet einen Kanal mit über 70.000 Abonnenten. Was wurde denn jetzt gesperrt?
Also es wurde der Zweitkanal gesperrt, wo hauptsächlich Ausschnitte aus Livestreams und Kundgebungen zu sehen waren. Der wurde gesperrt, Irfan Pezi Spezial hieß der.
Warum haben Sie überhaupt zwei Kanäle?
Ja, ich würde sagen, ich produziere so viel Inhalte, so viel Content, dass es ja eigentlich mittlerweile zu viel ist, alles auf einen Kanal hochzuladen, und viele andere Influencer machen das ja auch, und das verstößt ja auch grundsätzlich auch gar nicht gegen die Richtlinien. Also es geht mehr so ein bisschen, damit es übersichtlicher ist, dass da mehr Ordnung drin ist.
Meist werden Kanäle ja erst nach mehreren Strikes gesperrt, also Vorwarnungen von YouTube. YouTube sagt dann, böse, 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 mach das bitte nicht normal. Wie war das bei Ihnen?
Ja, also direkt, der Kanal war direkt weg, komplett gelöscht, ja, kein einziger Strike. Ich habe auch in der Zeit, wo ich den Kanal betrieben habe, nie einen einzigen Strike oder sonst was bekommen. Ja, ab und zu war mal nicht alles ganz werbefreundlich, aber das war eigentlich auch eher die Ausnahme. Zu 90% war es auch werbefreundlich, und dann aus dem Nichts eben ohne Vorwarnung, ohne Verwarnung oder sonstiges, direkt die Kanallöschung, was ich eben sehr, sehr heftig finde.
Welche Begründung hat YouTube Ihnen genannt?
Ja, gar keine, nur gegen die Richtlinien verstoßen. Gegen welche, was genau, wo, wie, also überhaupt keine Begründung letztendlich. Fehlanzeige, außer eben der Verweis auf gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen.
Also wurde Ihnen auch nicht mitgeteilt, welcher Komplex das sein könnte. Also wir kennen das ja von medizinischer Fehlinformation oder von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Nein, nein. Also ich habe ja auch den Screenshot gepostet. Da steht eben Kanallöschung gegen Richtlinien verstoßen. Und momentan habe ich jetzt da keine weiteren Informationen. Ich rede jetzt mit verschiedenen Anwälten, was jetzt am besten ist, wie man dagegen vorgeht, einstweilige Verfügung oder Ähnliches. Das bin ich jetzt am Abklären. Aber ich werde mich da natürlich dagegen wehren und das auf gar keinen Fall akzeptieren, weil ich eben sicher bin, dass ich dagegen keine Richtlinien verstoßen habe und mir das auf gar keinen Fall gefallen lassen will. Und ich denke, dass wenn man das, sich das gefallen lässt, dass das eben dann noch weitreichendere Konsequenzen haben könnte.
Kontrafunk hat ja auch einen YouTube-Kanal. Ich habe auch selber einen YouTube-Kanal. Für alle, die jetzt keinen haben, um mal das Ganze zu verstehen, welche Dimension das hat. Wenn ich das jetzt richtig verstehe bei Ihnen, existiert der Kanal jetzt nicht mehr. Es ist so, als wenn er nicht mehr da wäre. Das heißt, Sie können sich da bei YouTube nicht einloggen. Sie können Ihre Videos, die Sie dort veröffentlicht haben, nicht mehr einsehen. Sie können sie auch nicht wieder zurück runterladen. Sie können auch nicht auf Statistiken zugreifen. Das heißt, Sie können nicht sehen, wer sie geguckt hat, wie viel geguckt wurde. Ihre gesamte Auswertung ist nicht mehr da, richtig?
Ja, also es ist eigentlich noch, wenn man das hauptsächlich macht, ist es eigentlich wie, wenn man einen die Existenz quasi auslöscht, weil YouTube ist einfach eine zentrale Plattform, ist auch nicht ersetzbar. Ja, es gibt keine funktionierende Alternative im deutschsprachigen Raum, in den USA mit Rumble und so weiter, ist ein bisschen anders, aber im deutschsprachigen Raum existiert keine Alternative und es ist quasi, es ist fast schon, ich würde es vergleichen wie mit einem Berufsverbot. Ja, also man kann einfach nichts mehr machen und man ist komplett weg. Und die vielen, ja, die hunderten Stunden Arbeit, die man da reingesteckt hat, sind auf einen Schlag durch einen Klick komplett futsch.
Es ist, als wenn Sie einen Obstladen hätten und dann kommt der Vermieter, wechselt das Schloss, schmeißt Ihre gesamte Ware weg, nimmt Ihnen Ihre Buchhaltung weg und sagt Ihnen gar nicht warum.
Ja, so ähnlich.
Können Sie überblicken, das war ja auch ein monetarisierter Kanal. Das heißt, da wurde dann halt auch Werbung eingeblendet und Sie konnten Geld damit verdienen. Können Sie überblicken, welche wirtschaftlichen Folgen das für Sie haben kann?
Ja, also ich will mich jetzt auch noch nicht damit zufrieden geben. Also ich rechne damit, dass ich es schaffe, notfalls vor Gericht mir den Kanal zurückzuholen. Aber klar, also ein monetarisierter YouTube-Kanal, wo viel Arbeit drinsteckt, viel Arbeitszeit auch. Ja, das ist natürlich ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, weil so eine wichtige Einkommensquelle, damit ich überhaupt eben auch hauptberuflich tätig sein kann, ja, eben komplett wegfällt.
Und jetzt kommen ja noch Kosten auf Sie zu. Also wenn Sie jetzt einen Anwalt haben müssen, der für Sie gegen Google Irland vorgeht, dann müssen Sie das ja auch erstmal vorstrecken und darauf hoffen, dass Sie dann vor deutschen Gerichten Recht bekommen.
Ja, eben, je nachdem, wie schnell das läuft, aber da redet man halt schon von mehreren tausend Euro, damit da überhaupt irgendwas passiert, ja.
Schauen wir auf das, was Sie da unter anderem gemacht haben. Wir haben ja gerade einen kleinen Eindruck bekommen. Da geht es auf Ihren Veranstaltungen, die Sie jetzt auch auf den Straßen machen, ja ordentlich kontrovers zu. Da diskutieren Sie über das Kopftuch mit einer jungen Frau, die haben wir auch gerade im Ton gehört. Und sie sagt dann, im Islam ist der Kopftuch eine Pflicht. Sie fallen ihr dann ins Wort und korrigieren Sie mit den Worten das Kopftuch, nicht der Kopftuch. Warum lassen Sie die Frau nicht ausreden und hören Ihr Argument?
Also ich lasse auf jeden Fall grundsätzlich den anderen, den Gesprächspartner ausreden, aber das ist eine dynamische Diskussion und bei einer Diskussion, das ist ja kein, das ist jetzt nicht irgendwie in einer Universität oder irgendwie eine Diskussion zwischen Akademikern, sondern das Ganze passiert auf der Straße mit gewöhnlichen Leuten. Ich meine, ab und zu sind da auch Akademiker dabei, also das ist geht quasi vom Arbeitslosen oder Obdachlosen bis hin zum Uniprofessor. Also da hatte ich alles schon erlebt. Und in einer Diskussion, also ich tue das immer so handhaben, ich verhalte mich immer so, oder ich respektiere den Gegenüber immer so sehr, wie er mich respektiert. Das heißt, wenn jemand vernünftig kommt, vernünftig diskutiert, normal redet, dann bleibe ich auch so. Aber wenn jetzt jemand provoziert oder auch mal stichelt oder sonst was, dann stichle ich auch zurück. Und ich finde das auch absolut angebracht. Ich weiß, dass das provokativ rüberkommt, aber es geht um die Bilder auch, die man erzeugt. Und das habe ich in der Vergangenheit bemerkt, dass manchmal es für den Zuschauer so aussieht, als hätte man eine Diskussion verloren, nur weil der andere lauter war, aggressiver war oder dominanter. Also klassisches Beispiel, jemand redet ganz vernünftig auf unserer Seite, ruhig, und auf der anderen Seite 6, 7 junge, brüllende Moslems, die kompletten Blödsinn erzählen, aber durch die Körpersprache, durch die Art, durch die Lautstärke und so weiter, durch die Dominanz bestimmen sie quasi die Diskussion, und das lasse ich nicht zu. Und in dem Fall war das halt auch so, dass sie zum Beispiel gefordert hat, dass ich sie siezen muss, oder dass sie davor noch damit angegeben hat, dass sie Abitur hat und so, und dann, wo ich halt darauf hinweise, gut, aber mit Abitur sollte man schon wissen, dass es das Kopftuch heißt und nicht der Kopftuch. Also es geht schon auch darum, den Gegenüber quasi, ich würde sogar sagen, in gewisser Hinsicht auch manchmal zu brechen. Ja, also das ist schon auch, halte ich für sehr, sehr wichtig.
Diese Muslime an der Bühne werden Sie damit ja vermutlich nicht überzeugen. Wer ist Ihre Zielgruppe?
Ja, also mein Ziel ist es auch nicht, jeden zu überzeugen, beziehungsweise glaube ich überhaupt nicht an diese utopische Vorstellung, alle Menschen von irgendwas überzeugen zu können. Meine Zielgruppe sind erstmal, ist ganz allgemein die deutsche Bevölkerung, das ist meine Zielgruppe. Also ob jetzt gebürtig deutsch oder mit Migrationshintergrund, also ganz normal die gewöhnliche Bevölkerung, die nicht ganz informiert ist, Aufklärungsbedarf besteht, das ist so in erster Hinsicht meine Zielgruppe. Aber da würde ich auch widersprechen, dass Muslime sich dann davon überhaupt nicht überzeugen. Ich meine, ich war selbst gebürtiger Moslem und war auch radikaler Moslem und so weiter. Und wenn ich jetzt an meine Radikalisierung und dann vor allem an die Deradikalisierung denke, auf mich haben damals als Moslem nicht die Eindruck gemacht, die linksliberal waren und mir erzählt haben, ja, auch als Islamist muss sich gar nichts ändern, sei so, wie du bist, bleib so, es ist alles toll und so. Die haben keinen Eindruck auf mich gemacht, ja, irgendwelche linksliberalen Lehrer oder irgendein Theologe oder sowas, ja, sondern die Leute, die knallhart mir die Wahrheit ins Gesicht gesagt haben. Und natürlich hat mir das damals nicht gefallen, und aber es war, und ich vergleiche das wie mit einem Samen, den man sieht. Ja, das hinterlässt Spuren, das tut vielleicht auch weh am Anfang, aber es bleibt irgendwie hängen, und nach Jahren habe ich mich dann auch zurückerinnert, wie mir gewisse Leute die Wahrheit knallhart ins Gesicht gesagt haben, und das hat mir viel mehr geholfen, zurück in die Gesellschaft zu finden und quasi ja, diesen Weg zu verlassen. Und ja, auch wenn es hart klingt und hart aussieht und es auch nicht jedem gefällt, gerade nicht in Deutschland, wo man eben sehr sich diplomatisch ausdrückt, sehr viel Rücksicht nimmt auf jeden und vor allem sehr viel Rücksicht auch immer auf Gefühle nimmt und das sehr unangenehm ist. Ja, von mir aus spiele ich diese Rolle, ich sag mal, des Bösen, der halt auch Dinge macht, die jetzt nicht so beliebt sind, die aber auf jeden Fall, und davon bin ich überzeugt, sehr effektiv sind.
Wenn Sie dann, oder Herr Stürzenberger, einzelne Suren zitieren, zum Beispiel eine Sure, in der es darum geht, ob ein Moslem befreundet sein darf mit einem Nicht-Moslem oder ob man lügen darf, dann bieten Sie da Ihre Interpretation an, aber es gibt ja auch andere Interpretationen, die sagen, nein, der Moslem darf Nichtgläubige nicht anlügen, es sei denn, es ist in einer extremen Notlage. Und Sie sagen vermutlich, die lügen permanent, oder? Wie sehen Sie das?
Also ich sag nicht, dass sie permanent lügen. Also Stürzenberg hat es auch nie gesagt, aber es geht zum Beispiel darum, das Prinzip der sogenannten Takia zum Beispiel zu erklären, also eine Erlaubnis zur Lüge. Und also wir bieten nicht unsere Interpretationen an. Also ich habe ja überhaupt nicht, ich sag mal, ich bin ja keine islamische Autorität oder ein Gelehrter oder sowas, dass ich irgendwie Verse so interpretiere, wie ich es für richtig halte, sondern ich stütze mich auf die klassische islamische Interpretation. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt zurückgehen, der Islam wurde gegründet von Mohammed und dann gibt es die Nachfolger und dann die vier Rechtsschulen und so weiter. Also klassische islamische Theologie. Darauf stütze ich mich, auf ihre eigenen Quellen. Zum Beispiel jetzt auch in dem Ausschnitt sage ich, ja, das nenne ich zum Beispiel die Sira des Propheten, also die Biografie Mohammeds, wie er gelebt hat. Das sind islamische Quellen. Ich stütze mich ausschließlich auf islamische Quellen, auf ihre eigenen Quellen und sage, hier bei euch, da und da steht das und das. Das ist nicht meine Interpretation, das ist eure Interpretation. Darauf stütze ich mich. Und das kritisieren wir und da sagen wir, braucht es eigentlich auch Reformen, mindestens Reformen. Es gibt natürlich auch andere liberale Auslegungen, moderne, neue, aufkommende Interpretationen in unserer Zeit, wo man ganz Dinge komplett anders uminterpretiert, umdeutet. Ja, es gibt eine Imamin wie Seyran Ateş zum Beispiel und andere, die da versuchen, was zu verändern und mit ihren Interpretationen kommen. Und die haben auch das Recht dazu und ich sehe das auch mit einer gewissen Sympathie, aber das setzt sich nicht durch. Ja, das setzt sich nicht durch in den muslimischen Massen, das wird strikt abgelehnt. Alle Reformen, ob jetzt eine Seyran Ateş, Mohammed Khurshide, Ahmed Mansur oder Ahmed Abdel Samad, all diese Leute, die das gemacht haben, bevor ich überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen bin, werden von den muslimischen Massen als Verräter betrachtet. Deswegen bekommen auch fast auch eigentlich alle, die ich jetzt auch aufgezählt habe, Polizeischutz, nicht weil sie böse Islamkritiker, Islamhasser bedrohen, sondern die eigenen Leute. Und das zeigt, dass sie eben nicht akzeptiert werden von den muslimischen Massen, nicht anerkannt werden und man sich weiterhin auf die klassische islamische Theologie und Interpretation stützt.
Michael Stürzenberger wurde im Mai 24 von dem Afghanen Süleyman Ataye schwer verletzt. Wie geht's ihm heute?
Ja, also ich bin mit ihm regelmäßig in Kontakt und Gott sei Dank, körperlich geht's ihm gut. Ja, sowas hinterlässt natürlich sicher auch Spuren. Ja, ich kann es mir auch nur vorstellen, wie es ist, so ein Anschlag. Also ich habe viel erlebt, aber ich kann es mir auch nur grob vorstellen, wie es ist, so einen Anschlag hautnah mitzuerleben, selbst auch schwer verletzt zu werden, mehrere Operationen hinter sich zu haben und so weiter. Also das hinterlässt auf jeden Fall starke Spuren.
Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Ist es richtig, dass Herr Stürzenberger seit diesem Anschlag nicht mehr so oft oder sogar gar nicht mehr diese Veranstaltung durchführt? Hat er also quasi klein beigegeben?
Das würde ich nicht sagen. Er hat gar nicht mehr so eine Kundgebung durchgeführt, das stimmt. Aber er macht natürlich Dinge im Hintergrund und hat auch Interviews gegeben und so weiter. Also er hat jetzt nichts von seinen Überzeugungen geändert und ist natürlich nach wie vor aktiv, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und das kann ich auch nachvollziehen und das ist seine Entscheidung. Das kann ich absolut nachvollziehen und das ist halt dann wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit und wann er es für richtig hält und sich bereit hält, dann auch wieder in der Öffentlichkeit aufzutreten. Der Gerichtsprozess ist ja erst jetzt vor kurzem erst überhaupt zu Ende gegangen, denn gegen Süleyman Ataye Stürzenberger war ja auch Nebenkläger und Zeuge und so weiter. Das ist auch immer schwierig in so einer Phase, wo noch irgendwie Prozesse laufen und sowas, da einfach so weiterzumachen in der Öffentlichkeit. So sieht's aus.
Irfan Pezi hat gestern einen monetarisierten YouTube-Kanal verloren. Er will aber rechtlich gegen Google vorgehen. Sein großer Kanal mit dem Namen Irfan Pezi existiert aber noch. Herr Pezi, herzlichen Dank.
Vielen Dank.